Guten Tag und herzlich willkommen zu OMR Takeaway. Es ist wieder donnerstags und ihr werdet jetzt wieder hören. Einmal Roland Eisenmann, Head of Content bei OMR und mich, Julia, Plattformexpertin bei OMR. Und jede Woche reden wir ein bisschen darüber, was gerade so in der Welt passiert ist, vor allen Dingen was Marketing und KI-Themen angeht. Und Roland, erzähl doch mal, was ist diese Woche los?
Ja, also diese Woche sprechen wir natürlich über die größte News der Woche, und zwar, dass Peter Steinberger und OpenClaw zu OpenAI wechseln. Dann sprechen wir über Microdramas und am Schluss habe ich noch einen praktischen Tipp und du noch den LinkedIn-Post der Woche.
Ja, ich kann es kaum abwarten. Rein geht's.
Ja, die größte News diese Woche sicherlich war, dass hier Peter Steinberger von OpenClaw jetzt von OpenAI angeheuert worden ist. Das hat, glaube ich, die größten Wellen überhaupt geschlagen. Was passiert da jetzt konkret? Also wir haben ja schon drüber gesprochen, OpenClaw, diese KI-Agenten-Plattform quasi, die bleibt Open Source, wandert jetzt unter das Dach einer Stiftung, die von OpenAI finanziert wird, und Peter Steinberger soll da jetzt eben quasi Agenten unter dem Dach von OpenAI entwickeln. Er hat selbst einen Blogartikel dazu veröffentlicht und hat geschrieben, meine nächste Mission ist es, einen Agenten zu bauen, den meine Mutter nutzen kann. Ja, also nehme ich an, dass das sein großes Ziel bei OpenAI ist.
Ich habe direkt eine Frage, Roland.
Hau raus.
Was heißt es, es bleibt Open Source?
Open Source bedeutet ja, dass der Quell, der Programmiercode quasi offen ist und das nicht im Besitz eines Unternehmens ist, dass die da keine Urheberrechte drauf haben, sondern dass dieser Code offen ist und man den dann auch selbstständig weiterentwickeln kann und so weiter. Also genau.
Was bringt das dann OpenAI, dass die den jetzt für mehrere Millionen oder weiß ich nicht was, haben die den jetzt angestellt?
Ich glaube, es ist für die in erster Linie auf jeden Fall mal ein riesiger PR-Coup so, weil die,
okay.
Also das war das Thema, was die letzten Wochen in der KI-Welt so dermaßen bestimmt hat und also man hat auch gesehen, hier Sam Altman, Greg Brockman, der auch der Präsident von OpenAI ist, und Fidschi Simo, die quasi die Vize von Sam Altman ist, die haben alle gleichzeitig dazu gepostet. Sam Altman hat ihn als Genie bezeichnet. Da hat man schon gesehen, alleine schon daran, dass es für die super wichtig ist. Und was man vielleicht auch sagen kann, dass ja alle KI-Firmen schon versucht haben, so eigene Agenten zu entwickeln und rauszubringen, haben das ja auch schon teilweise gemacht. Zuletzt war dieser von Anthropic schon relativ erfolgreich und hat große Wellen geschlagen, aber das Ding war so groß wie vorher nichts anderes.
Ja.
Lag, glaube ich, schon auch dann, dass er halt sich um viele Sicherheitsthemen weniger geschert hat als so die etablierten KI-Firmen, die das halt da ein bisschen stärker drauf gucken müssen. Aber es war halt
wohl auch relativ ungewöhnlich, ne? Weil bei uns ist ja auch gerade so ein kleiner Schauer durchgegangen, weil er ja quasi als Europäer jetzt auch wieder, sind wir wieder ein Los geworden.
Großes Thema auf LinkedIn, ja. Dass jetzt hier einer der österreichischen KI-Entwickler, europäischen KI-Entwickler, jetzt da von den USA eingekauft wurde.
Ja
und wer es auch ein bisschen, also das finde ich, also kann man ja auch so und so sehen. Ich meine, die größten AI-Firmen sind in China und USA die wertvollsten. Ja, also ich denke, kann man, ist irgendwie wie zwei Seiten einer Münze, finde ich so. Ich finde aber, wer es auch so ein bisschen verkackt hat, ist Anthropic. Der hat ja zuerst seine Plattform reine auf Cloud aufgebaut, also auf dem KI-Modell von Anthropic. Hat das dann später geöffnet, musste es
das
auch.
Das heißt, es wäre ja der logische Schritt gewesen, dass er jetzt zu Anthropic dann geht.
Genau.
Ja.
Und er hat ja dann zwischenzeitlich, also es hieß ja ganz am Anfang Claudebot, dann hat er es umbenannt, weil Anthropic ihn drum gebeten hat. Und es gab dann jetzt sogar, glaube ich, auf X hat ihn jemand gefragt, ob er auch mit Anthropic über einen Deal gesprochen hat. Und da schrieb er, nee, die haben mir nur die Rechtsanwälte irgendeinen Liebesbrief geschrieben. Ein bisschen sarkastisch. Das hat er so später relativiert, dass die auch alle sehr nett gewesen seien. Aber trotzdem ist es für die ein bisschen eine vertane Chance, finde ich so ein bisschen.
Ja. Und du findest es aber, du kannst es gut nachvollziehen, dass er jetzt rübergegangen ist, dass er jetzt bei OpenAI arbeitet, da weiterentwickelt, weitermacht. Also probiert er dann aber da drüben, was ist denn sein Job da drüben?
Ja, ich glaube schon, dieses Agententhema so weiterzuentwickeln, dass es halt den Mainstream irgendwann mal erreicht. Das ist ja aktuell noch nicht so. Das ist ja einfach so dann immer noch ein Nerd-Thema. Also alle KI-Nerds beschäftigen sich damit und sind da tief drin. Ich habe auch so einen Tweet gelesen, dass in den USA und in der VC und in der Tech-Szene, dass die Leute, wenn sie abends auf einer Party sind, dass die erstmal anders über das Thema reden und dass sie dann teilweise irgendwie eine Party verlassen und sagen, ja, ich muss jetzt zurück zu meinem KI-Agenten, er hat jetzt gerade den Task fertig gemacht oder so. Also das ist vollkommen verrückt, wenn man das so als normaler Mensch.
Man würde sich sehr wohl auf so einer Party fühlen.
Ja. Na, ich weiß nicht. Vielleicht selbst für mich zu nerdy. Ich glaube, ich würde nicht wegen einem KI-Agenten die Party verlassen. Aber ja, also es ist halt immer noch ein Nerd-Thema und ich glaube, ja. Der soll halt dabei helfen, das in den Mainstream zu bringen.
Ja.
Und letzten Endes ist, also ja, ich kann das schon verstehen, dass der hingeht. Letzten Endes ist es schon eine wahnsinnige Geschichte. Der ist ein österreichischer Entwickler, der ist zuerst in Silicon Valley gegangen, sollte dabei irgendeinem Startup arbeiten, hat dann parallel ein eigenes Unternehmen aufgebaut, was er dann mutmaßlich auch für einen Millionenbetrag verkauft hat irgendwann. Und dann hat er so ein paar Jahre so ein bisschen rumprobiert. Es gibt jetzt einen Podcast mit ihm, bei Lex Friedman, dieser AI-Podcast, wo er erzählt, er hat irgendwie 43 Experimente gemacht und das war jetzt das 44. Experiment. Und das, was auch crazy ist, was ich vorher auch nicht wusste, dass das quasi gevibe-coded war, also dass er das gar nicht selbst programmiert hat, sondern halt auch der KI gesagt hat, wie er es gerne haben will. Ich glaube, er hat dann schon nochmal nachjustiert, aber hat auch viel über Stimmeingabe gemacht und erzählt in diesem Podcast halt, dass er mit allen großen VC-Firmen gesprochen hat, dass er mit Mark Zuckerberg direkt telefoniert hat und der ihm gesagt hat, was er cool findet und was er scheiße findet. Und der hätte ihm auch ein Angebot gemacht. Ich habe jetzt noch ein Interview gesehen mit ihm in den österreichischen Nachrichten, wo er gesagt hat, das Angebot, was ich angenommen habe, war nicht das höchste. Also es ist nicht bekannt, wie viel Kohle er bekommen hat. Aber es wird schon es würde mich wundern, wenn es nicht ein dreistelliger Millionen. Also es gibt auch Leute, die sagen irgendwie Milliarden, weil der in diesem KI-Bereich mit solchen Summen jongliert wird, um solche KI-Forscher einzukaufen. Also ich glaube, der hat auf jeden Fall schon ganz gut ausgesorgt. Und er sagt, er hat sich für OpenAI wegen der Distribution entschieden. Weil die halt hier in dem KI-Bereich die höchste Reichweite haben mit ChatGPT.
Ja, und eine Sache, die ihm das Leben vielleicht ein bisschen einfacher machen wird, wenn dieses ganze Agentending jetzt passieren sollte, das ist das nächste Thema, in das wir reinsteigen.
Ganz genau, und das finde ich eigentlich die interessantere News in Sachen Agentic AI diese Woche. Also dieser Podcast von dem Peter Steinberg ist super interessant, kann man sich auch anhören, aber ist auch 3 Stunden lang. Also es gibt auch ganz gute Zusammenfassungen, die ich empfehlen kann. Aber die eigentlich spannendere News in dieser Woche finde ich, dass Google jetzt in der nächsten experimentellen Version von Chrome etwas integriert hat, das heißt WebMCP, also experimentelle Version von Chrome. Chrome ist ja der Browser von Google und die bringen immer schon vorab Versionen raus für Entwickler, wo die das austesten können und so weiter. Und da ist dieses WebMCP integriert, das heißt Model Context Protocol, und das soll so ein neuer Standard sein, der es KI-Agenten leichter machen soll, mit dem Browser zu agieren.
Also quasi genau das, was du ja hier auch angemerkt hattest und was du gesagt hattest, dass so eine Website, das weiß ich aus einem rolandischer Leitsatz, der
mir
im Gedächtnis geblieben ist,
begeistert,
dass die Webseiten momentan ja eigentlich für Menschen gemacht wurden und dass es total doof ist, da irgendwie so einen AI-Agenten drauf zu benutzen, weil es halt so ein Interface für Menschen ist und die das halt nicht so richtig gut verstehen und sich ja dann auch eben entsprechend verhalten und mega lange brauchen und suchen.
Genau, man sieht das, ich habe diesen Comet-Browser von Perplexity mal genutzt und da sieht man halt wirklich, die machen von jeder der Seite immer, machen die einen Screenshot und dann nutzen die Bilderkennung, um zu sehen, ich muss jetzt hier klicken, was ja super ineffektiv und super langwierig ist so. Und genau dagegen soll halt WebMCP dann helfen, dass man dann eben quasi der Website-Betreiber oder die Betreiberin genau dann deklarieren kann, hier ist der Button, auf den man klicken muss, um zu kaufen und so weiter. Also es ist dann, ich weiß nicht, ob es schon quasi Zugang auf Datenbank-Ebene ist, aber es halt macht es dann halt deutlich leichter für so einen Agenten, durch die Website zu navigieren. Und das ist alles im Moment noch auch im experimentellen Bereich, aber ich glaube, das könnte mir vorstellen, wenn dann dieser ganze Agentic-Kram wirklich ein Agentic-Kram wirklich ein Erfolg wird, dass es auf diesem Wege funktionieren kann.
Ja, Google hatte ich quasi erhört.
Ich weiß nicht, ist ja immer die Frage, ob man da so mitmacht und sich dann zum Teil selbst überflüssig macht das kann ja auch ein Nachteil sein, damit zu machen, so. Aber ja. Für Google ist es sicherlich sinnvoll. Also ich glaube, das große Ziel von Google ist so, Amazon auch mehr von den ganzen transaktionalen Themen wegzunehmen, mehr vom Commerce wegzunehmen, auch mit diesem Universal Commerce Protokoll, wo wir hier schon drüber gesprochen haben. Und das funktioniert aber halt noch nicht, wenn die Agenten sich da so langwierig durch irgendwelche Screenshots durchklicken müssen. Und meine Prediction, hätten wir jetzt eine Prediction-Folge gemacht, hätte ich gesagt, ich glaube, dass Google das pushen wird, diesen neuen Standard, und dass sie da vielleicht auch versuchen, Unternehmen dann zu locken mit Sichtbarkeitsgewinnen in den Google-Suchergebnissen. Mhm. Wenn die sagen hier WebMCP, dann wirst du auch in unseren KI-Antworten, in den Suchergebnissen, also wenn sie vielleicht nicht explizit so sagen, aber man wird dann sehen, dass man da Sichtbarkeitsgewinne bekommt. Und so werden sie versuchen, das Thema zu pushen und das Thema Agentic AI zu pushen. Also Agentic AI meint ja im Grunde, dass du halt nicht nur einen Chatbot hast, der dir Fragen beantwortet, sondern dass du dann einen Agenten losschicken kannst, der dann in deinem Sinne handelt und irgendwelche Aufgaben erledigt. So, das ist im Grunde das, was da passiert. Wäre jetzt hier quasi mein Call to Action und mein Takeaway, beobachtet das doch mal und ja, dann muss man sich überlegen, ob man da mitmachen will und ja, ob man es austesten will. Also ist auf jeden Fall, glaube ich, sinnvoll, im Blick zu behalten. So, Julia, das nächste Thema hast du mitgebracht. Erzähl doch mal, warum und was passiert da?
Ja, also, es ist was ganz Spannendes gerade zu beobachten, muss ich sagen. Und zwar, dass TikTok ganz heimlich, still und leise eine eigene andere App gelauncht hatte, die sich Pine Drama nennt. Und die wurde gelauncht in USA und in Brasilien. Und das war schon, finde ich, heimlich, wie die das gemacht haben, weil so richtig irgendwie so ein Produktlounge oder PR-Event oder sowas gab es jetzt nicht.
Gesehen,
Also was das ist, können wir aber trotzdem mal sagen. Und zwar ist das eine vertikale Micro-Drama-App. Das bedeutet, dass du darauf gehst und das ist nicht wie so ein normaler TikTok-Feed, sondern dir werden einfach Serien angezeigt, also kleine Mini-Dramen. Warum Mini-Dramen? Weil die halt unterteilt sind in so Serien, die 60 bis 90 Sekunden gehen. Also kleine Episoden. Und dann haben die, weiß ich nicht, wie viele Episoden bis dann die eine Serie zu Ende ist. Das ist irgendwie ganz individuell. Aber meistens ist es dann so, dass eigentlich die ersten Episoden for free sind und dann irgendwann müsste man bezahlen. Bei Pine Drama ist das jetzt aber so, weil die App ist nämlich neu gekommen, dass man erstmal alles for free bekommt und erstmal sich die ganzen Dramen einfach so angucken kann. Das Lustige daran, finde ich, dass mich das so ein bisschen an so, das wirst du bestimmt noch kennen, Roland, alte GZSZ-Folgen oder sowas erinnert. Also es ist alles irgendwie so hochpoliert gemacht, aber es ist sehr cringy gemacht.
Ein bisschen trashy, ja.
Ja.
Ja, also ich habe mir auch hier aufgeschrieben, die Seifenopern der Digitalära. So würde ein Mensch in meinem Alter, glaube ich, ausdrücken.
Ja.
Ja, also was man dazu wissen muss, dass diese Microdramas angeblich in China ein riesiges Thema sind. Da habe ich in den letzten Jahren auch immer wieder drüber gelesen. Und ein Kollege Martin und ich hatten auch mal einen Artikel über Miniserien geschrieben, dann auch über diese Microdramas in China. Da ist das angeblich schon ein Milliardenmarkt. Also die setzen da wirklich auf Paid Content und haben da teilweise, also es wurde gerade, glaube ich, prognostiziert, dass die mehr Umsatz machen als das Kino-Business in China, was schon crazy ist. Es ist halt sehr trashy. Also es ist halt,
so eine spanische Soap-Opera.
Oder Telenovelas, genau dasselbe Ding.
Also eigentlich wieder so ein Schritt zurück, wenn man sich das so überlegt. Also es ist nicht, also es fühlt sich irgendwie nicht gut an, das zu gucken, finde ich. Also es ist zwar hochpoliert,
ich glaube, es hat wahrscheinlich so wie Soap Operas auch seine Zielgruppe. Also ich bin es definitiv nicht, was ich davon gesehen habe. Es gibt dann immer so wieder so Motive, die in mehreren Serien auftauchen. Irgendwie The Secret Billionaire, wo dann irgendwie sich eine Frau in jemanden, einen Mann verliebt. Und dann stellt sich hinterher raus, ach, der ist ja Milliardär. Und irgendwie dann gibt es auch viel Fantasy mit Vampiren und so weiter.
Ja.
Es ist schon sehr trashy, aber auch offensichtlich wirtschaftlich erfolgreich. Also das Geschäftsmodell ist, glaube ich, so, dass die halt über TikTok und Instagram halt quasi Discovery haben, dass die Leute da auf die Serien stoßen und dann irgendwie eine Episode sehen und dann im Idealfall gehuckt sind und natürlich wissen wollen, wie geht die Serie weiter. Und dann versuchen die in die, also es gibt nicht nur TikTok hat diese App, sondern es gibt auch eigenständige Apps, die das machen. Real Shorts ist, glaube ich, die größte im westlichen Markt. Und die versuchen die Leute dann in die eigene App zu locken, wo sie dann versuchen, denen halt ein Paid-Abo anzudrehen. Und ich habe auch Berichte gelesen, dass die Episoden, die dann nach der Paywall kommen, dass die ein bisschen weniger aufwendig und weniger glanzvoll produziert sind. Also es ist schon auch ein Geschäftsmodell, was teilweise ein bisschen fragwürdig ist, aber irgendwie springen jetzt andere auf drauf. Du hast TikTok gesagt, ich habe auch gerade einen Post gesehen von diesem Typen, von dem ich schon das letzte Mal erzählt habe, der so in so Apps guckt, was da für Funktionen schon angelegt sind, die noch nicht offiziell gelauncht sind. Und der hat eben entdeckt, dass es in Instagram jetzt auch so eine eigene Sektion für Short-Dramas geben soll.
Und warum das jetzt für uns auch nochmal interessant ist, ist, dass sich ja jetzt auch auf also wir hatten jetzt zwei Mini-Drama-Serien, wo sich richtige Brands draufgesetzt haben. Und zwar war die eine, die heißt The Golden Pear Affair. Und die kann man nur auf der eigenen Website gucken und ist genauso aufgebaut wie die anderen Serien auch. Also du hast da 5 bis 7, glaube ich, die kannst du dir, Episode, die kannst du dir for free angucken und danach musst du halt irgendwie entweder 9,99 bezahlen, um den Rest der 30, glaube ich, Episoden zu gucken oder 4,99, um irgendwelche Coins zu kaufen, mit denen du dann 10 Episoden dir angucken kannst. Und das Lustige daran ist, dass sich da einfach eine Brand draufgesetzt hat und zwar Native, das ist eine Unterbrand von P&G. P&G macht Fox so... ganz viel, so Swiffer und...
Größte Konsumgüterfirma, glaube ich, der Welt. Also diverse Konsumgütermarken. Genau, diese ja. Native haben sie, glaube ich, für 100 Millionen vor ein paar Jahren aufgekauft und wollen jetzt, glaube ich, expandieren, vermutlich auch stärker eine spanische Zielgruppe. So wirkt, also es wirkt ja sehr Telenovela-mäßig, dieses Ding. Und es ist ja auch lustig, weil quasi die Soap Operas ja quasi am Anfang waren ja auch, sind ja auch mit erfunden worden von, ich glaube wirklich auch von Procter & Gamble quasi, um Seife zu verkaufen damals. Ja. Und das ist jetzt quasi, wie gesagt, die moderne Version der Seifenoper. Und die produzieren die jetzt eben komplett selbst, teilweise auf eigenen Plattformen.
Dann auch mal gucken, wo das noch hinführt, ja. Und dann hattest du noch ein Beispiel gefunden mit Crocs.
Genau, von JCPenney, ist so eine Handelskette aus den USA, die hat auch was gemacht. Crocs hat jetzt gerade was gemacht, zusammen mit Real Short, dieser App, die ich schon genannt habe. Das ist noch nicht online, aber man kann sich irgendwie die Vorschau angucken. Das fand ich noch so am Sympathischsten. Also die anderen Sachen haben mich wirklich überhaupt gar nicht angesprochen, muss ich sagen.
Ja.
Der Trailer war so ein bisschen, hat so ein bisschen gespielt, so ein bisschen, war so ein bisschen spielerisch und so ein bisschen, man nennt das ja auch Camp, glaube ich. Also so ein bisschen mit diesem Trashy-Image so ein bisschen gespielt und also da ist irgendwie eine Frau, die dann irgendwie neu in so ein Apartmenthaus zieht und dann gibt es da irgendwie einen attraktiven Nachbarn, der seine Crocs immer vor die Tür stellt und bei den Crocs gibt es ja irgendwie diese Gibbets, die man so in diese Löcher reinstecken kann, wie so Sticker und dann macht sie ihm da irgendwelche Sticker dran, um ihn irgendwie kennenzulernen. Also so sah es auf jeden Fall aus. Also, war noch ganz charmant, aber ja.
Aber ich glaube, du bist ja vielleicht auch gar nicht die Zielgruppe.
Ja, ich bin auf jeden Fall nicht die Zielgruppe, muss man sagen. Ich habe auch ein deutsches Beispiel gefunden von Skechers, die haben mit so einem Fußball-Creator Arminio was zusammen gemacht. Ja, also da bin ich auch nicht ganz die Zielgruppe, aber noch eher, aber das war sehr stark mit KI unterstützt gemacht und ich habe mir die Folgen durchgeguckt. Also auf Instagram haben die teilweise schon so 5-stellige Aufrufe, aber unter vielen Folgen ist so AI-Slop, KI, Fragezeichen, was soll das?
Aber man muss ja dazu sagen, wir hatten ja auch schon mal jetzt nicht so Mini-Drama-Serien, aber wir hatten ja schon mal Miniserien hier auch als Thema im Podcast und da kann man ja vielleicht wieder so ein bisschen den Kreis schließen, weil du bist jetzt vielleicht kein Fan von diesen Mini-Drama-Serien, aber wovon du ja schon sehr großer Fan bist und was du, glaube ich, auch letzte Mal gesagt hattest, ist die Retention Rate. Wie lange bleiben die Leute auf irgendwelchen Posts hängen und wie lange gucken sie sich was an? Und dafür sind ja diese Miniserien, sei es jetzt eine Dramaserie oder nicht, total geschaffen. Ja. Und ich habe mich dabei so ein bisschen gefragt, als ich mir das jetzt angeguckt habe, kommen wir vielleicht so ein bisschen in das Zeitalter, wo wir jetzt weg sind von, wir machen die geilste Hook am Anfang zu, wir machen den größten Cliffhanger am Ende, damit Leute wieder zurückkommen und sich das nochmal mehr angucken. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, man braucht beides. Ich glaube, damit die Leute hängen bleiben, brauchst du schon noch irgendwas am Anfang. Aber du brauchst dann natürlich auch noch stärker wahrscheinlich den Cliffhanger, damit du in die nächste Episode guckst, was du bisher halt nicht gebraucht hast. Wie so ein Badewannenmodell so quasi.
Ja.
Der Höhepunkt am Anfang und am Ende.
Ja.
Ich finde es schon, also schon interessant und finde auch, hier, auch wenn ich jetzt dieses Sketchtesting und viele dieser Dinge nicht mein Fall sind, habe ich Respekt davor, so Sachen auszuprobieren und finde es auch gut. Und ich glaube, es ist auch sinnvoll, wie gesagt, im Hinblick auf Retention und Leute verlässlich dauerhaft über mehrere Videos zu erreichen, nicht nur irgendwie einen viralen Peak zu haben, sondern eine einigermaßen verlässliche Reichweite über eine Serie, das finde ich total sinnvoll.
Ja.
Ich glaube, halt dieses Business von diesen ganzen Apps, ich habe einen Blogartikel gefunden von so einem US-Medientypen, Evan Shapiro heißt der, der da auch ziemlich drüber abgeledert hat, über diese ganzen Apps, die es da gibt, weil er sagt, er hat auch so Artikel verlinkt von zum einen behandeln die ihre Schauspieler wohl ziemlich schlecht behandeln die so ein bisschen wie Viehzeug, was sie da rumtreiben können. Und zum anderen ist es halt auch die verarschen die Leute wohl ein bisschen, wenn sie die da in die App locken und dann hinter die Paywall, damit die Leute zahlen. Und dann sind es nur noch 3 Episoden, die trashy, noch schlechter produziert sind. Dann ist es halt so geschäftlich nicht so seriös. Ja. Aber grundsätzlich sich das anzugucken, um mal auszuprobieren, auch zu überlegen, wenn man irgendwie eine Konsumgütermarke hat oder so oder auch ein Startup in dem Bereich ist, kann ich da eine Zielgruppe erreichen, kann, glaube ich, schon sinnvoll sein.
Ja.
Ihr könnt euch ja mal die Beispiele in den Shownotes verlinken und dann könnt ihr es euch selbst anschauen und mal schreiben, was ihr darüber denkt. Ja, zum Abschluss haben wir noch 2 kleine Geschichten, die wir einmal ganz schnell erzählen wollen. Ich habe noch einen praktischen Tipp mitgebracht. Und zwar habe ich im Newsletter mal wieder von Rachel Carton, den wir hier schon häufiger empfohlen haben, einen kleinen Tipp gelesen. Und zwar Instagram-Posts als Conversation-Starter quasi. Sie zeigt ein Beispiel von einem Meme-Account. Ist einfach nur ein Bild, auf dem steht, can you hang out? Und dieser Post hat 115.000 Cents. Also den haben Leute einfach an ihre Freunde verschickt, so als Gag von wegen, ja, hast du Zeit abzuhängen? Das fand ich eine ganz lustige Idee und sie hat halt vorgeschlagen, können Marken auch solche Posts quasi absetzen, die dann als Conversation Starter dienen und muss man eben auch wissen, dass der Adam Mosseri, der Instagram-CEO, ja immer wieder sagt, dass das für sie eine ganz wichtige Kennzahl ist, wie häufig solche Posts geteilt werden, wie häufig die per DM quasi empfohlen werden. Und das irgendwie zu nutzen und da gezielt drauf zu gehen, das fand ich eine ganz, ganz smarte Idee. Wir verlinken den Post mal in den Shownotes. Könnt ihr euch ja mal anschauen und überlegen, ob ihr das für euch nutzen könnt. Du hast auch noch was mitgebracht.
Eine Sache habe ich noch, weil es gibt ja immer unseren LinkedIn-Post der Woche und da wurde jetzt keiner von uns drunter markiert, um ehrlich zu sein, aber es ist mir so häufig begegnet, dass ich dachte, ich muss das hier mal reinbringen, weil ich es auch einfach sehr lustig finde. Und zwar ist es die Will Smith Eating Spaghetti Progression. Das ist ein Video, wie Will Smith quasi KI generiert 2023 bis 2026 jetzt Spaghetti isst und das geht irgendwie gerade auf LinkedIn rum und ich finde es schon sehr funny, wie wir 2023 einfach davon überzeugt waren, dass wir die krassesten sind, weil Will Smith da irgendwie mit 5 Augen und 13 Händen eine Spaghetti in den Mund, der irgendwie auf seiner Stirn ist, essen kann. Und 2026 ist es schon eine ganze Szenerie mit einer Conversation und es zeigt einfach nochmal, wie extrem schnell sich das alles entwickelt und wie extrem schnell das alles besser wird. Und
ich frage mich, ob dieses Video, es hat so ein Typ, Linas Billionas, ich glaube, ich folge dem auch. Ist, glaube ich, so einer von diesen zahlreichen AI-Influencern, die sich irgendwie auf dem Thema aufgesetzt haben und sich dann eine Reichweite aufgebaut haben. Ich frage mich, ob das Marketing ist von diesen, also zum einen, da sind ja 2 Logos gezeigt, Kling und Hicksfield. Und Hicksfield ist so ein visuelles AI-Startup. Da habe ich gerade gelesen, dass die sehr unkonventionelles Marketing machen. Wer weiß, ob das von denen nicht irgendwie ein
Auf jeden Fall glaube ich, dass das von denen irgendwie in den Umlauf gebracht wurde und dann einfach gerepostet wurde, weil bei keinem anderen von den anderen 4 Videos steht ja, mit was man das gemacht hat, außer halt zum Schluss ist es dann auf einmal sehr präsent.
Wenn du es gut aussehend machen willst, dann nutzt doch bitte diese beiden Startups.
Aber es stimmt aber ehrlicherweise schon wirklich, was da drin passiert.
Ist auf jeden Fall schon lustig, sich das nochmal anzuschauen. Ich glaube, Will Smith hat irgendwann sogar mal selbst ein Video von sich gepostet, wo er wirklich Spaghetti isst, weil er es halt auch mitbekommen hat, dass er quasi da zum AI-Meme geworden ist.
Ja.
Also ganz lustig. Wir verlinken es in den Shownotes.
Ja, und damit war es das auch schon wieder diese Woche. Wir hören uns wie immer nächste Woche und bis dahin könnt ihr uns gerne schreiben, könnt uns immer, also Roland wartet immer noch auf seine E-Mail, will ich damit sagen. Ihr könnt uns gerne unter LinkedIn-Posts markieren, ihr könnt kommentieren, ihr könnt alles weitersenden und liken. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und ja, noch letzte Worte von Roland.
Bis nächste Woche, ich freue mich schon.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.